Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, meine Damen und Herren, oh, ist zu laut. Nochmal. Herzlich willkommen bei der TAZ und zum TAZ-Gespräch in Leipzig. Bitte begrüßen Sie die Schriftstellerin Julie C.
Hallo, schön, dass Sie alle hier sind.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind und nenne kurz den Roman, über den wir sprechen wollen, Unterleuten. Er erscheint im Luchterhand Verlag, kostet 24,99 oder 19,99 als E-Book. Und ich stelle Ihnen ganz kurz Julie C. vor. Oh, hört man mich noch? Ja, geboren 74 in Bonn, studierte Juristin, Literatin, auch studiert, lebt im Havelland mit Mann und zwei kleinen bzw. sehr kleinen Kindern. Und Unterleuten ist, das ist auch bei der Präsentation des Romans schon bemerkbar gewesen, der Versuch, den definitiven Gesellschaftsroman zu schreiben. Und der Stern hat auch gleich gesagt, toller Stoff. Da ist gleich meine erste Frage, ist Ihnen das differenziert genug als Kritik?
Der Satz, toller Stoff, man hätte noch sagen können, super geschrieben, absoluter Page-Turner, unbedingt lesen, dann wäre es differenziert genug gewesen.
Also ich bin auch ein Fan, muss ich gleich mal gestehen, ist ein großartiges Buch, falls Sie das interessiert. Wir haben hier im TAZ-Magazin CO2 auch ein Interview drin mit Julie C., da steht alles drin, aber nicht das, was wir jetzt möglicherweise besprechen werden. Also wir skizzieren mal ganz kurz, worum es geht. Oder eins nochmal zurück, hier steht ja Unterleuten, das scheint schon ein Missverständnis zu sein. Denn Unterleuten ist ein Wort oder ist das bewusst offen gehalten?
Das ist wirklich bewusst offen gehalten und ich muss auch ehrlich sagen, das Buch hätte auch so heißen können. Also für mich macht es gar keinen Unterschied. In diesem Ortsnamen Unterleuten, also Unterleuten ist das Dorf, in dem der Roman halt spielt, steckt für mich so sehr auch diese Nebenbedeutung drin, dass es eben um dieses große Thema geht, wer ist eigentlich der Mensch, wenn er unter Leuten ist? Also wie ist der Einzelne in der Gruppe?
Also ganz kurz für den, der es nicht weiß, Unterleuten also ist ein Kaff im Osten Deutschlands, im Brandenburgischen. Da gibt es die Einheimischen, die einen sind Wendeverlierer, die anderen sind Wendegewinner, die meisten sind Verlierer, muss man sagen. Dann kommen die Zugezogenen aus Berlin, die irgendwie die große Stadt verlassen wollen, weil sie alles im Kopf nicht mehr aushalten. Und dann kommt ein Windpark und der soll gebaut werden und dann eskaliert die Situation. Warum Windpark?
Einfach nur, weil es plausibel ist in der Gegend. Also Brandenburg ist ja sehr, sehr ehrgeizig im Wettlauf um die meisten Windräder Deutschlands. Ich weiß nicht genau, wie es in Sachsen ausschaut, ob das hier auch so ist, dass die also wirklich ständig projektiert und auch massenweise gebaut werden. Es ist wirklich einfach eine Situation, die aus dem Leben gegriffen ist, dass irgendwelche Dörfer, die auf Deutsch gesagt sich am Arsch der Welt befinden, für die sich auch nie jemand interessiert hat, da gibt es keine Infrastruktur, keine Ärzte mehr, alles ist mangelhaft, keine Kanalisation. Die Leute leben wirklich in einer Art provinziellem Paralleluniversum und dann macht es irgendwie Bums und irgendwelche Anzugfritzen kommen zu Dorfversammlungen und erzählen, warum das jetzt eine total super Idee ist, diese Windmühlen auf irgendwelche Felder draufzustellen, und auf einmal geht es natürlich dann auch um Geld und das ist sozusagen dann das erste Mal, wo sich ein Wahrnehmungsfenster auftut, wo die Politik in dieses Dorf hineinkommt. Vorher wusste niemand, dass es das überhaupt gibt auf dem Erdboden.
Ich muss gleich mal sagen, wir sind ja bei der TAZ, aber auch sonst, es ist auch eine super Idee, Windräder aufzustellen.
Was ich weiß, dass ich hier in einer schwierigen Umgebung sitze, aber das muss ich Sie jetzt mal wirklich auch ganz ernsthaft fragen. Sie wohnen ja schätzungsweise nicht auf einem Dorf, aber wenn Sie so ein Ding 500 Meter oder 1000 Meter vor Ihrem Haus hätten, würden Sie es immer noch gut finden? Jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich.
Also ich weiß tatsächlich nicht, was dieses Geräusch mit einem macht und ich würde mir wünschen, dass ich in der Lage wäre, das auszuhalten, aber ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich nicht Argumente finden würde,
warum es woanders stehen soll.
Ja. Genau. Und das scheint ja irgendwie auch Ihre Position zu sein.
Es ist wirklich was Ambivalentes. Also Windkraft ist eigentlich wirklich nicht Thema des Romans, sondern es ist ein Anlass, aber natürlich geht es auch um diese Frage, wie sehr kann man eigentlich ein politisches Ziel lieben und auch dafür eintreten, und in dem Moment, wo es aber das persönliche Leben betrifft und ein konkretes Opfer nötig wäre, dann feststellen, wie die eigene Meinung sich relativ schnell auch dreht. Ja? Also das ist was genuin Menschliches und man kann auch gut Witze drüber machen, also deswegen kommt das natürlich im Roman auch in dieser Form vor. Da gibt es einen Wind, also einen Energiewende-Fan, der trotzdem dann gegen diesen Windkraftpark protestiert.
Ja, das ist aber war für uns von der Taz auch ganz hart, weil die wirklich mieseste, gebrochenste, verachtenswerteste Figur überhaupt in diesem ganzen Roman ist der Linke.
Das hat jetzt aber er gesagt.
Der Linke, der die Grünen, Gerhard Vlies ist das, der hat die Grünen mitgegründet, hat in der Stadt immer schön schwadroniert darüber, wie schlimm alles ist, die Wirtschaft, die Politik, die anderen Medien, wie sich alles zu ändern hat, und jetzt ist er aufs Land gezogen und kämpft gegen die Energiewende.
Wobei er nicht gegen die Energiewende konkret kämpft. Also ich nehme ihn jetzt in Schutz, weil ich mag ihn auch tatsächlich. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, weil er hat sehr viele unsympathische Seiten, aber Schriftsteller sind ja auch so ein bisschen wie Mütter, also die missratenen Söhne sind dann irgendwie auch die Liebsten. Also Gerhard ist so einer Sache anheimgefallen, die, glaube ich, sehr verbreitet ist. Für den ist Politik eigentlich so eine Art Verhinderungsprojekt geworden. Also der hat so den Hals voll von bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, von dieser Leistungsversessenheit, von diesem ganzen Optimierertum, also dass Leute ihre Zeit lieber auf dem Marathon verbringen, als zu einer Demo zu gehen, dass jeder Idiot, also dass schon Jugendliche glauben, sie müssten ihren Lebenslauf designen, weil sie sonst später keine Chance haben. Also diese ganze, dieser Kontrollfetischismus in Bezug aufs eigene Leben, das nervt den alles völlig ab. Deswegen ist seiner Meinung nach eigentlich die demokratische Politik in gewisser Weise auch am Ende. Das Einzige, was der noch will, ist eigentlich Sachen verhindern. Also der könnte auch bei Stuttgart 21 demonstrieren, der könnte gegen irgendwelche Infrastrukturprojekte sich auflehnen, weil der eigentlich keine Lust mehr hat auf Fortschritt, auf Wachstum, auf noch mehr und das jetzt. Ja, das ist das Gefühl. Und er geht in den Vogelschutz, das ergibt sich zufällig, und entdeckt dann, dass das eine Stelle ist, wo er Baugenehmigungen verhindern kann. Also irgendeiner macht ein Silo, eine Biogasanlage, das sind diese zirkusartigen grünen, kreisförmigen Gebäude, die jetzt überall stehen. Und dann kommt er und sagt immer, nee, das geht nicht, da ist der Käfer, da ist die Fledermaus und so. Und das macht ihm halt teuflisch Spaß, das befriedigt ihn zutiefst, und naja, dann kommt der Windpark.
Also wir sind, falls das noch nicht klar geworden sein sollte, komplett auf der Höhe der Gegenwart mit diesem Buch. Wir hatten ja am Wochenende Wahlen und letztlich sind diese Wahlen, glaube ich, auch ein Ausdruck, den dieses Buch sehr gut beschreibt, den der Soziologe Heinz Bude genannt hat, dass wir im Grunde eine geschlossene Zukunft, nicht alle, aber viele in dieser Gesellschaft eine geschlossene Zukunft vor sich sehen. Das heißt, lieber nicht, lieber im Jetzt bleiben, die Gegenwart endlos verlängern, bloß nicht das Fenster zur Zukunft öffnen, was zu anderen Zeiten offenbar anders gewesen sein muss. Sie wissen, der legendäre Willy Brandt wird immer genannt, wie großartig das war 1972, als es irgendwie abging. Oder auch die Schröder-Phase 1998, als in Deutschland eben ein Gefühl war, wir müssen das Fenster aufmachen, hier ist es total miefig, wir wollen, dass neue Dinge reinkommen, wir wollen, dass Fremdes reinkommt, wir wollen uns inspirieren lassen, wir wollen größer werden im Grunde. Und jetzt hat man den Eindruck, langer Sinn der langen Rede, wir wollen möglichst kleiner werden oder zumindest irgendwie das bleiben, was wir sind, aber auf keinen Fall irgendetwas Neues haben.
Ja, also man kann das mit einem Wort benennen, was natürlich so groß ist, dass es auch schon fast nichts bezeichnet, das heißt Angst. Und ich glaube, dass das eine ganz logische Reaktion darauf ist, dass wir jetzt schon seit gut zwei Jahrzehnten einfach keine verbindende gemeinsame Zukunftsvision mehr haben. Also meine persönliche Theorie ist, dass Menschen Wesen sind, die beim Blick nach vorne nur das Gute oder das Schlechte sehen können. Also entweder wir glauben an eine Utopie, an gesellschaftlichen Fortschritt, an sozusagen das Paradies auf Erden und sei es nur als Fluchtpunkt. Oder wir glauben an die Apokalypse. Das sind quasi unsere beiden Optionen. Der Glaube, dass alles genau so bleibt, wie es jetzt ist, der ist Also den können wir selber nicht ernst nehmen. Wir wissen, es wird sich verändern, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Und da wir jetzt seit 2 Jahrzehnten keine positiven Visionen mehr von, also nicht nur nicht von unserer Gesellschaft, eigentlich auch nicht von der Welt haben. Also es ist Kapitalismus, wir kennen keine Alternative, wir wissen nicht, wo das hingehen soll. Wir haben nicht das Gefühl, dass das ein Menschheitsbeglückungsprogramm ist mittelfristig. Aber was sonst? Also das ist so die allgemeine Lage, ist für uns quasi, ob bewusst oder unbewusst, die gefühlte Alternative, die Apokalypse. Und die sehen wir vor uns. Und das verbreitet eben eine subkutane Angst, die zu einer inneren Abriegelung führt. Und deswegen hält man sich so am Status quo fest und will eigentlich alles vermeiden, was Veränderung ist, weil man intuitiv denkt, es ist eine Veränderung zum Schlechten. Die Möglichkeit, es könnte eine Verbesserung sein, die kommt uns, glaube ich, nicht in Sinn so richtig.
Nee, kommt uns nicht mehr in Sinn. Was ich nicht, also ich kenne jetzt die Erhebung der Soziologen, ich weiß, wie es um die prekären Beschäftigungsverhältnisse steht. Ich weiß, dass auch die sogenannte Mitte sich aufspaltet in eine obere und eine untere Mitte. Aber ungeachtet dessen sind wir doch in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau, wenn man das jetzt mal geschichtlich sieht und auch global betrachtet. Wir gehören zu den oberen 5% der Weltgesellschaft. Und trotzdem ist irgendwie ein Gefühl, als sei Materie am letzten. Woher kommt das?
Ich glaube, dass das genau einer der Gründe ist. Wir sind eben, also platt gesagt, uns geht es so gut, dass es besser nicht mehr werden kann, also wird es schlechter. Und wir sind infiziert und ja in gewisser Weise auch zu Recht von einem schlechten Gewissen, weil wir eine sehr aufgeklärte Gesellschaft sind, meiner Meinung nach, hier in der Bundesrepublik. Und weil wir mehr oder weniger deutlich wissen, dass unser Gutgehen auf Kosten von anderen Menschen stattfindet, egal ob innerhalb der eigenen Gesellschaft oder im globalen Rahmen. Also alles, was wir genießen, ist irgendwie auch infiziert mit dem Gefühl, es vielleicht nicht ganz zu Recht genießen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dazu beiträgt, dass man so, also fast schon so im christlichen Sinne, vielleicht denkt man, wird bestraft werden. Ja? Also eines Tages kommt's dicke, weil das kann eigentlich nicht sein, dass die Nummer wirklich gut geht. Und auch das trübt den Blick in die Zukunft massiv ein, weil wir eben keine Idee haben, wie wir es in Europa oder geschweige denn weltweit tatsächlich besser hinkriegen können als im Moment. Diese Vision fehlt. Das kann man nur immer wieder wiederholen, weil das eine Tatsache ist momentan.
Könnten Sie das nochmal rückkoppeln auf das, was bei den Wahlen am Sonntag passiert ist? Also das meint ja jetzt nicht nur, dass eine ganze Reihe von Leuten AfD wählen. Es meint ja auch, dass immer weniger Leute SPD wählen. Das heißt, dass an dieses Modell im Grunde nicht mehr geglaubt wird.
Auch wenn ich dieses Wort eigentlich nicht mag, es spielt bei solchen Sachen trotzdem eine Rolle. Parteien müssen, glaube ich, Angebote machen an Menschen und nicht unbedingt Geld, sondern mentale Angebote. Und für eine Partei wie die SPD ist eigentlich sozusagen Weltverbesserungsangebot Pflicht. Also die müssen so eine Vision haben, weil das ist ihre historische Aufgabe. Und wenn die sich das selber nicht mehr abnehmen, wenn die sich das selbst nicht mehr glauben, dann spüren Menschen das und wählen die auch nicht mehr. Und dann kommt eben das Angebot von einer Partei wie der AfD, was eben genau in diese besprochene Richtung geht. Ja? Also was quasi sagt, nein, unser Angebot heißt einfach erstmal nein zu allem Möglichen, zur Energiewende, zu Ausländern, zu, ich weiß nicht, also in dem Parteiprogramm stehen ja ganz wirre Dinge drin zum Teil. Das ist aber dann attraktiv. Und wenn man sich diese Wählergruppe anguckt, also wer jetzt die Leute wirklich wählt, muss man ja tatsächlich sehen, die kommen auch aus allen politischen Bereichen. Also das ist nicht das rechte Spektrum, was jetzt zum Erfolg der AfD führt, sondern das sind genauso Grünen-Wähler, die sich auf einmal dort wiederfinden. Es ist absurd, aber es ist die Lage. Also ich glaube, dass Nein momentan als Parteiprogramm attraktiv ist.
Also offensichtlich gibt es eine Verbitterung, die über das, was wir immer gerne so das rechte Kleinbürgertum nennen, hinausgeht, die sich da artikuliert.
Und ich glaube auch, dass man das ernst nehmen sollte, weil man es sonst nicht adressieren kann. Es hat aus meiner Sicht schon auch etwas damit zu tun, wie Politiker zum Teil auftreten. Also bei den Wahlen vom letzten Sonntag konnte man ja sehen, dass eigentlich solche Politiker belohnt worden sind, nämlich jetzt die Frau Dreyer und der Herr Kretschmann, die einfach so, es ist jetzt eher ein Gefühl als was, was man argumentieren kann, also die so nahbar sind, also die relativ echt rüberkommen, also wo man den Eindruck hat, ja, den könnte ich jetzt auch im Restaurant am Nebentisch sehen und der wird da halt Spaghetti essen und das wäre normal, ja, also so eine Sorte Mensch, während, also ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, bestimmte Leute zu bashen, aber es gibt halt auch so eine gewisse Arroganz oder vielleicht ist es auch nur eine Ermüdungserscheinung bei manchen Politikern, die einfach dazu führen, dass die was ausstrahlen, was quasi sagt, ihr seid unpolitisch, ihr habt auch keine Ahnung, ihr wollt eigentlich auch in Ruhe gelassen werden. Wir machen jetzt hier in Berlin und in Brüssel irgendwie den Job und wir machen den eigentlich auch am besten, wenn ihr so die Klappe haltet, so ein bisschen die Richtung. Also ihr kriegt ein paar Informationen, dann könnt ihr mal im Internet gucken, dann lest ihr mal unser Parteiprogramm und dann seht ihr, wer wir sind. Wir haben auch wirklich, wir machen das alles gut. Aber Ende der Geschichte, also so die Aura, ja, und das ist, glaube ich, etwas, worauf zunehmend Leute auch keinen Bock mehr haben. Und das treibt Amateuren wie der AfD Leute zu, weil dadurch, dass sie keine Ahnung haben von Politik, treten die manchmal ja auch erstaunlich hemdsärmlich auf, zum Teil auch in eine wirklich bittere Richtung. Aber gerade dieses nicht durchgecoachte, also diese Unfähigkeit zu professioneller Kommunikation ist, glaube ich, wieder attraktiv. Man hat vom anderen die Nase voll.
Ich teile die Analyse komplett. Ich habe auch den Eindruck, dass der Paradigmenwechsel bei Winfried Kretschmann darin besteht, dass er als Grüner den Leuten das Signal gibt, ich möchte dich auch haben, du bist auch Teil dieser Gemeinschaft, für die ich Politik mache. Das ist offenbar etwas, was andere Politiker oder auch Parteien als Ganzes nicht ausstrahlen, zumindest für weite Teile jenseits ihrer Milieus und Klientel.
Ja. Also plus, dass ich glaube, die Grünen haben einfach über ihr Kernthema Umweltschutz immer noch ein Projekt, auf das man mit dem Finger zeigen kann und wo vielleicht auch noch gewisse Hoffnungsschimmer sind in Bezug auf die Realisierbarkeit, zumindest stückweise. Während ich bei der SPD manchmal glaube, die haben ihr eigentliches Projekt auch wirklich aus den Augen verloren. Also die haben nicht, dass die jetzt gar nicht mehr sozialdemokratische Politik machen würden, aber es ist, also durch das Volksparteiliche und diese lange große Koalition haben die sich schon sehr verwässert, wie die CDU ja auch. Also die sind halt nicht mehr auf ein Kernanliegen so leicht erkennbar. Und ich glaube, das ist bei den Grünen schon trotz aller Regierungsfähigkeit nach wie vor eher der Fall. Man weiß schon eher, wofür die stehen.
Ja, gut, aber das kann ja auch ein Problem sein, weil wir haben ja heute eine Situation, die sich morgen völlig anders darstellt. Morgen ist eine Krise, die ich heute noch gar nicht kenne oder kenne. Wollte, sagen wir es mal so, und ich muss in der Lage sein, mich darauf einzustellen, jenseits dessen, was in meinem Parteiprogramm steht.
Das kann vor allem dann passieren, wenn man bundespolitisch aktiv ist und wir haben jetzt nur noch keinen grünen Kanzler gehabt und auch...
Also, der kommt jetzt noch.
Der kommt jetzt vielleicht, also jedenfalls wäre es mir lieber, als wenn Frau Petri Kanzlerin wird, wie ja auch schon behauptet wird. Dann kann das sein, dass den Grünen auch was Ähnliches passiert, wie es der SPD passiert ist, weil natürlich idealistische Anliegen in Regierungsverantwortung stark unter Druck geraten. Das ist naturgemäß der Fall und in bestimmten Ausmaß kann man dagegen auch nichts machen. Das ist niemandes Schuld. Ich glaube aber trotzdem, dass in der Welt von heute Kommunikation und Kontakt mit der Bevölkerung noch viel wichtiger ist als je zuvor, weil diese Sichtbarkeit einfach da ist. Also Politiker sind immer in irgendeiner Form präsent. Und deswegen ist die Frage, was sind das für Menschen, was haben die für eine Haltung, mit welcher Hand essen die ihre Spaghetti, ja, ist einfach ungeheuer wichtig geworden, weil man es die ganze Zeit sieht. Man kann nicht mehr hier Politik machen und da sein Privatleben haben und da mal kurz mit den Bürgern reden, wie das halt zu Brandts Zeiten eher noch der Fall war, sondern man ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche immer Politiker und es wird halt sehr sichtbar einfach, was für eine Sorte Mensch man wirklich ist. Und deswegen glaube ich, dass Persönlichkeit auch immer mehr eine Rolle spielt, dass es mehr Personalwahlen sind, als es in Deutschland früher der Fall war.
Ich meine, das Faszinierende an Unterleuten ist ja, um das zurückzuführen, dieser Ort ist komplett Politik verlassen. Also die Leute brauchen sich im Grunde keine Illusion machen, dass irgendjemand, was wir jetzt soziales Netz nennen würden oder irgendwie ein Solidaritätsmotiv einer Gesellschaft, kein Mensch außerhalb dieses Dorfes kümmert sich um sie. Es gibt im Grunde nicht, das war mir gar nicht so klar, dass das praktisch eine völlig andere Welt ist.
Kommen Sie mal zu Besuch. Also in Unterleuten ist es tatsächlich so, da ist es Fakt. Ich glaube aber, dass das als Lebensgefühl auch in Großstädten anzutreffen ist. Also einfach das Gefühl, es gibt nicht wirklich eine mich auffangende Gemeinschaft oder ich bin gar nicht Teil einer Gemeinschaft. Das ist in Unterleuten und auch in echten Dörfern in der Region einfach eine Tatsache. Da kann man auch drauf stolz sein. Also ich glaube, dass auch viele Menschen, die dort leben, daraus eine gewisse Befriedigung ziehen. Da gibt es ja auch eine historische Vorgeschichte. Also es konnte in der DDR sehr von Vorteil sein, nicht sichtbar zu sein im Staatsgefüge. Also man konnte dann auch unterm Radar vielleicht mehr Freiheit genießen, als es jetzt der Fall gewesen wäre, wenn man mitten in Berlin gewohnt, also in dem Teil von Berlin gewohnt hätte. Heute spiegelt es aber, glaube ich, etwas wider, was bei vielen Menschen innerlich der Fall ist. Die fühlen sich sozusagen als Teil von Unterleuten, obwohl sie in Wahrheit mitten in Frankfurt oder mitten in Berlin sitzen.
Heißt geistig?
Heißt, dass wir einfach, und jetzt kreisen wir natürlich wieder ums selbe Thema, aber es ist einfach auch Thema des Romans, nicht nur im politischen, sondern wirklich auch quasi im philosophischen Sinne, eine verbindende Kraft vielleicht nicht ganz verloren haben, aber zumindest derer in einem gewissen Maße verlustig gegangen sind. Also wir sind in einem Zeitalter, wo uns die ganze Zeit suggeriert wird und zum Teil auch zu Recht, dass wir für uns selbst verantwortlich sind. Das ist letztlich auch die Botschaft des Neoliberalismus gewesen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Es ist aber auch Folge, glaube ich, von Religionsverlust, vom Scheitern der Ideologien im 20. Jahrhundert, von Überhandnehmen von einem Pragmatismus, der einfach sagt, es gibt Probleme und es gibt Lösungen und dazwischen gibt es einen Weg. Und der kann gut sein oder schlecht sein, da kann man was richtig und was falsch machen. Und daraus besteht eigentlich unser Leben. Ja? Also aus vielen kleinen und großen Problemen, für die Lösungen gesucht werden müssen. Und so ist auch Politik. Das übt enormen Druck aus, weil das heißt ja für den Einzelnen, er kann ständig etwas falsch machen und ist dann auch immer schuld, wenn es schief geht. Und mit so einer Selbstwahrnehmung gerät man, glaube ich, in so eine innere Einsamkeit. Ich meine, vielleicht geht es auch wirklich nur mir so, dann bräuchte ich vielleicht professionelle Ansprache. Aber mein Eindruck ist, dass es doch irgendwie auch ein Lebensgefühl ist, was über meinen persönlichen Horizont hinausgeht. Dass es etwas ist, was die Epoche prägt.
Eindeutig, aber was...
Da bin ich sehr dankbar, dass Sie das jetzt sagen.
Eindeutig, aber was... das Paradoxe ist doch, dass wir das immer gewollt haben. And no religion too. Das ist bei John Lennon, das ist doch schon irgendwie das Motiv. Wir wollten das alles loswerden.
Richtig, aber was wir auch mal selbstkritisch anmerken müssen, und ich bin ja so eine Freiheitstante, wir haben uns trotzdem beim Abschaffen von Zwängen, sage ich jetzt mal, und Religion wurde als solche empfunden, als was Einschränkendes und ist es ja auch in vielen Teilen, wir haben uns einfach nicht die Frage gestellt, was kommt denn danach? Also die Idee war sozusagen, wir machen alles weg, was irgendwie nervt, den patriarchalen Vater, die uns zu Lebensweisen zwingende Religion und so weiter und so fort und dann wird's toll. Dann öffnet sich die Straße Richtung Horizont in Sonnenaufgang hinein und wir galoppieren da alle. Aber das war in Wahrheit nie eine echte, durchdachte Vision von gesellschaftlichem Zusammenleben, glaube ich. Also jedenfalls nicht, dass es mir bekannt wäre. Und wir sind, glaube ich, einfach an einem Punkt, wo wir halt mit sehr, sehr vielen Fragen und sehr, sehr wenigen Antworten dastehen. Und das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Das finde ich nicht schlimm. Daraus kann ja auch was Schönes resultieren. Aber es verursacht eben Ängste, Unsicherheiten und deswegen auch querschlagende Reaktionen, sowohl politisch als auch individuell. Ich meine, was ist das denn mit Burnout, ja? Also dem können wir uns ja nicht mehr entziehen. Große Teile der Gesellschaft werden krank an etwas, was wir Stress nennen. Und es hat nichts mit der Anzahl von Arbeitsstunden zu tun, sondern es ist ein innerer Druck, den wir aufbauen, weil wir mit einer bestimmten Situation, mit einer inneren Situation nicht zurechtkommen. Also der Mensch ist nur begrenzt schuldfähig, glaube ich. Und wir leben aber in einem System, wo die Schuld komplett auf den Einzelnen gesetzt wird und damit auch die Angst, Versagensangst, Angst, keine gute Mutter zu sein, keinen guten Job zu kriegen. Also könnte man eine Liste machen, die ist so lang wie unter Leuten und da sind nur Ängste benannt, mit denen wir momentan konfrontiert sind und auch alleingelassen sind.
Aber da kann ich Ihnen genauso das Gegenteil sagen. Ich habe den Eindruck, die ganze Schuld wird auf die SPD und Sigmar Gabriel abgeladen. Der arme Kerl kann doch auch nichts dafür.
Also aber der ist groß und stark, der kann das alles tragen auf seinen dicken Schultern.
So, also, was ja wirklich großartig ist an Unterleuten, ist ja, dass der Roman unterschiedliche Perspektiven hat. Also, Sie haben eine ganze Reihe von diesen Figuren, wie ich schon genannt habe, den Kapitalisten, den Supersozialisten, diesen Grünen-Gründer, seine Frau, die dann irgendwie in die Mutterschaft geflohen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, die 30-Jährigen, die so ein... Können wir gleich noch drauf sprechen, wie diese zu kommen. Wie die so drauf sind. Aber das Faszinierende ist, und das habe ich irgendwie dabei auch gelernt, dass niemand so ist, wie er von den anderen beschrieben wird. Also die Perspektive wechselt so, dass sie der Meinung sind, aha, das ist also ein ganz blödes Arschloch. Und drei Sätze später müssen sie das irgendwie in Zweifel ziehen, weil sich die Situation völlig anders darstellt. Jetzt in dem normalen Leben habe ich mir mal überlegt, wie ich das so auf meine Bekanntschaft und so meine beruflichen Dinge übertrage. Und natürlich sehe ich da irgendwie, die sind so, die sind so und die sind so. Plötzlich musste ich umdenken oder zumindest wurde angeregt, umzudenken. Habe es dann natürlich auch nur teilweise gemacht. Aber ist das auch so eine didaktische Botschaft, irgendwie zu sagen, nicht der eine ist gut und der andere ist böse und der eine ist blöd und der andere ist jetzt irgendwie dein Superkumpel? It's more difficult.
Ja, wobei ich zugeben muss, dass es mir einfach erstmal nur Spaß gemacht hat beim Schreiben, weil das ist letztlich ja auch der Stoff, aus dem Gerüchteküchen sind und der Stoff, aus dem Klatsch gemacht ist. Also, dass immer einer über den anderen etwas denkt, der sieht es aber wieder anders und erzählt es irgendwie weiter. Also dieses, also dass wir nie in der Lage sind, uns wirklich ineinander einzufühlen. Das ist ja echt die große Tragödie der Menschheit. Wir sind so vernunftbegabt und wir können so viel. Und man erstaunt ja auch immer wieder, was wir auf die Beine stellen, im Guten wie im Schlechten. Also wirklich erstaunlich. Aber was wir nicht können, ist verstehen, was jemand, der neben einem sitzt, wirklich denkt und fühlt. Das können wir nicht. Und daraus ergeben sich ja äußerst lustige Dinge. Und also unter anderem sind sie lustig. Und mir hat das beim Schreiben einfach wirklich Spaß gemacht, mich selbst und jetzt sozusagen auch den Leser immer wieder auf den Leim zu führen. Also immer wieder sozusagen auch psychologische Fährten auszulegen, dass man denkt, okay, der ist jetzt so, der hat das erlebt, deswegen ist das sein Ziel und der hasst den. Und man denkt immer ja darüber nach, was sind die Motive der anderen. Und ich habe immer wieder Fährten ausgelegt und das dann aber wieder revidiert und dann war es doch wieder anders. Und das hat mir einfach unheimlich Spaß gemacht und natürlich steht dahinter auch eine Botschaft, die ist aber so simpel, dass man sie eigentlich gar nicht formulieren braucht. Die heißt nämlich einfach, Leute, ihr habt keine Ahnung, nehmt es zur Kenntnis.
Gut, das ist aber natürlich auch dann schwierig, damit umzugehen. Ich möchte schon auch irgendwie eine positive Ansprache haben. Was mir auffällt ist, sage ich jetzt mal ganz unverblümt, die Frauengestalten kommen schlechter weg.
Ich trinke, während ich drüber nachdenke. Ja, stimmt. Und Sie wollen jetzt wissen, warum, das weiß ich aber leider nicht so richtig. Das ist bei mir in den Büchern, glaube ich, schon immer der Fall gewesen. Für mich ist es schon ein Fortschritt, dass überhaupt Frauen drin vorkommen. In meinen früheren Romanen sind die Hauptfiguren meistens rein männlich, sogar aus Ich-Perspektiven dargestellt und Frauen sind eher Nebenfiguren. Also hier gibt es immerhin welche und je ähnlicher sie mir sind, desto gnadenloser werden sie niedergemacht. Das liegt vielleicht einfach am eigenen Geschlecht. Also man kann halt, finde ich, mit etwas, mit dem man nicht identisch ist, literarisch auch besser verfahren. Also in den Frauenfiguren erkenne ich mich dann doch zum Teil so stark wieder, dass ich nicht anders damit umgehen kann, als irgendwie auch immer satirisch oder zynisch. Also das ist einfach, liegt in der Sache.
Also der Grünen-Gründer, der ist so Mitte 50 oder weiß nicht, Anfang 50, Dozent, Unidozent und der heiratet oder schwängert dann seine 25 Jahre jüngere Studentin. Ne, das ist ja ein Topos, was auch viele Frauen hassen, diese jüngere Frau. Und die findet den aber großartig, weil er so welterklärend ist. Aber dann legt sich das auch relativ schnell und dann flieht sie in diese Mutterschaft. Also das ist fast schon, es gibt keine Klischees, die Figuren sind nicht klischiert, aber das ist fast schon sehr hart, dass die Frau sich komplett auf ihre Mutterschaft reduziert. Also so ein richtiges Muttertier wird.
Aber ja kein lustvolles. Also das Tragische ist ja, dass sie jetzt nicht so ist, dass sie quasi die Supermami sein möchte und es dann auch ist und dann total stolz auf sich ist und auf irgendwelchen Spielplätzen andere Mütter basht, die halt Zuckerkekse verteilen oder so. Also sie ist sozusagen nicht das gelingende Modell, sondern sie leidet darunter. Also Jule, die nur ganz zufällig ein ganz bisschen ähnlich heißt wie ich, ist ein Mensch, der halt sein Leben lang keine Rolle für sich gefunden hat. Also die hat immer Rollen durchprobiert, so wie andere Leute vielleicht Klamottenmoden oder so. Und der Gerhard hat ihr für eine gewisse Zeit Halt gegeben, weil der eben so ein Prinzipienreiter ist und sie sich dem anschließen konnte. Also solange der seine Sicherheit noch hatte, bis zu dem Moment, wo der ihn unter Leuten selber merkt, dass seine Prinzipien nicht alltagstauglich sind. Da verliert sie ihn aus den Augen. Aber solange er dieses Angebot machen kann, zu sagen, ich bin Linker, ich bin Grüner, ich weiß, wie es funktioniert, findet die den unheimlich attraktiv. Und in dem Moment, wo der strauchelt, greift sie sozusagen nach der nächsten Rolle, die sich anbietet. Und das ist die Mutterrolle, weil sie gerade ein Kind gekriegt hat. Aber die ist nicht glücklich dabei, sondern die verliert wieder den Kontakt zur Welt dadurch, wieder auch den Kontakt zu sich selbst. Und das ist zwar sehr extrem geschildert, aber ich glaube auch dabei, dass, also ich versuche jedenfalls sozusagen den Finger auf einen Nerv zu legen, nämlich auf diese fehlende Stabilität in der eigenen Identität. Und ich glaube, das betrifft Männer auch in einer Rollenverschwommenheit, die entstanden ist. Ich erlebe es aber natürlich von der weiblichen Seite. Also das nicht wirklich wissen, wo der Platz in der Gesellschaft ist. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt ein Familientier und eine Fortpflanzungsbeauftragte oder bin ich jetzt die emanzipierte Vollberufliche und was noch alles, ja, das unter einen Hut zu kriegen und dann noch ich dazu zu sagen, finde ich fast unmöglich. Also ich finde das sehr nachvollziehbar und sehr tragisch, was Jule tut und würde mich darüber an der Stelle wirklich gar nicht lustig machen wollen. Also das ist wirklich eine ganz, eigentlich eine ganz tragische Figur.
Die andere Frauenfigur Linda Franzen, die ja als Hommage an Jonathan Franzen verstanden wird, kann ich gleich mal fragen, ist das tatsächlich so?
Ja.
Ist so. Das ist so eine unter 30-jährige Supercheckerin und die hat ihren, wir sind ja im Antitestosteron-Alter, die hat ihren Freund also komplett domestiziert. Der hat sich völlig Testosteron minimiert. Funktioniert eigentlich super, aber jetzt verachtet sie ihn. Das hat mich auch irritiert.
Aber so ist es. Also kann ich sonst einfach nichts zu sagen. Das ist, was passiert. Also die hat sich halt jemanden gesucht, der ihre Tour mitfährt, weil ihre Tour ist radikal. Und der macht es mit. Und wie findet sie ihn? Schlaff.
Ja, genau. Okay.
Wenigstens betrügt sie ihn nicht, weil sie Pferdenärrin ist. Also das ist der Vorteil an Frauen, die eine Pferdeobsession haben, die sind ihren Männern treu, weil die sich so wenig für Männer interessieren, dass da noch nicht mal, also die haben dafür gar keine Zeit.
Ja, aber das habe ich gelesen, aber ich kannte auch mal jemanden, der eine Pferdenärrin war, aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
Sollen wir die Plätze kurz tauschen?
Also und die Top-Pointe will sie ja nicht verraten, aber auch nicht verraten, ist ja, es geht ja darum, in dieser entsolidarisierten Gesellschaft, wer macht den Reibach, also wer verkauft letztlich irgendwie die Wiesen, um nachher abzukassieren, wo der Windpark gebaut wird, und wir haben jetzt lauter Superchecker und Kapitalisten und einen Supersozialisten, und da können Sie schon mal jetzt raten, wer am Ende irgendwie das Geschäft für seine Kleinfamilie...
Das haben Sie jetzt aber sehr schön nicht erzählt.
Wer am Ende das Geschäft machen wird für seine Kleinfamilie. Also was ist das, dieser Kron, was ist das denn für eine Figur? Am Anfang habe ich das überhaupt nicht so richtig gemerkt, auf was für einem Trip der eigentlich ist.
Wie ist Kron? Also Kron ist mir in gewisser Weise nahe, weil der so wahnsinnig enttäuscht ist. Also der hat irgendwie mal an was geglaubt, in dem Fall halt Sozialismus. Nicht, dass ich je an den Sozialismus so geglaubt habe, aber ich kann das nachfühlen, wie sehr er geglaubt hat. Also wie sehr er das ernst gemeint hat. Also nicht nur um jetzt Karriere zu machen innerhalb irgendeiner Funktionärssystem, sondern weil er das wirklich ernst gemeint hat. Und der ist jetzt halt unheimlich enttäuscht, und was er dann gemacht hat, ist zu so einer Art Beobachter zu werden oder zu so einem, also er nennt sich selber auch Kron den Chronisten, der schreibt zwar nichts auf, aber der sitzt sozusagen immer da und vergibt A- und B-Noten an alles, was passiert. Der guckt sich irgendwie Talkshows an, findet das alles total bescheuert und hat sich völlig zurückgezogen auf so eine theoretische Betrachtungsweise der Welt und lebt eigentlich von dem Antagonismus mit dem Landwirt vor Ort. Der ist schon von Anfang an, schon aus Kinderzeiten gewissermaßen sein Feind gewesen, und diese Beziehung zwischen diesen beiden alten Männern hat irgendwie auch diese Gemeinschaft immer stabilisiert, und sie hat auch den Kron immer irgendwie zusammengehalten. Er hatte immer den Bösen vor Augen, also es gab immer den Teufel, das war immer Gombrowski. Und das Verrückte ist eben, dass Kron am Ende sozusagen erfahren muss, dass er den gar nicht hasst. Also dass diese Feindschaft überhaupt nicht echt war, weil er die Ziele, die der andere hat, genauso gut versteht wie seine eigenen. Also dass es überhaupt keinen echten Konflikt gibt. Und das ist für den die totale Auflösung von allem, was ihn ausgemacht hat, sodass es wirklich am Ende für ihn egal ist. Also er kann dann etwas tun, was nur noch dazu dient, seiner geliebten Enkelin eine gute Zukunft zu ermöglichen. Das ist sozusagen das Letzte, was für ihn noch bleibt. Als noch nicht mal mehr Gombrowski sein Feind sein kann, gibt es nur noch dieses kleine Mädchen, was er vergöttert und für die er alles tun würde. Aber alles, was darüber hinausgeht, Hass, Menschheit, Verbesserungsideen und so weiter, ist komplett abgeräumt. Also der Typ steht am Ende auf einer Waldlichtung, das ist Tabula Rasa, und denkt eigentlich nur noch daran, dass er will, dass seine Enkelin diesen Ort verlässt und dass dieser Ort ausgelöscht werden soll von der Weltkarte, um in eine Zukunft hineinzugehen, die er nicht kennt, aber die unbedingt anders sein muss als das, was er erlebt hat. Also was war die Frage, wie der ist? Ja, so ist der.
Ja, und da sind wir jetzt ja im Grunde auch wieder genau auf der Höhe der Zeit, nämlich, dass wir nicht, also es gibt natürlich genügend Feinde, selbstverständlich, aber wir haben offensichtlich auch das Bedürfnis nach Feinden. Wir kommen ja ohne Feinde auch nicht aus. Also ich habe jetzt den Eindruck, jetzt mal ganz verkürzt gesagt, nicht, dass Leute jetzt glücklich sind über die AfD, aber zumindest weiß man selber wieder, wo man steht, nämlich nicht da, wo die stehen. Das ist so eine kleine Hilfe, die ich vorher möglicherweise nicht mehr hatte.
Ich ertappe mich manchmal auch bei diesem Gedanken, dass ich irgendwie glaube, vielleicht ist es auch gut, dass es dann wieder so eine Art gesellschaftlichen Fronten gibt und man wieder weiß, wer man ist, weil man nicht die anderen ist. Aber mir tut dieser Gedanke gleichzeitig wahnsinnig weh, weil meine persönliche Enttäuschung bestand darin, dass ich nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, nicht nur der Deutschen, sondern nach dem Zusammenbruch dieses Blocksystems, wirklich geglaubt habe, dass wir jetzt, also damals, aus damaliger Sicht jetzt, einer Zukunft entgegenschauen, wo wir erstmalig die Möglichkeit haben, ohne dieses bipolare Feindmodell, hier wir und da die anderen, zu einem Miteinander zu finden. Ich habe wirklich geglaubt, das geht. Und dann hat es 10 Jahre gedauert, bis der Iwan abgelöst wurde durch den Islam. Und jetzt sind wir wieder in so einem bipolaren Modell. Und ich wollte das aber nicht. Und deswegen habe ich jetzt auch Schwierigkeiten, das sozusagen innerdeutsch zu akzeptieren als was Belebendes oder so. Also ich möchte eigentlich lieber lernen, wie man ohne so eine bipolare Front miteinander auskommt, als dann wieder dahin zurückzukehren. Also ich glaube, es muss möglich sein, politisch zu sein, gesellschaftlich zu sein und eine Vision vom Zusammenleben zu haben, ohne dass man sich nur dann spürt, wenn man weiß, die anderen sind die Bösen. Also das kann nicht die Antwort sein, aus meiner Sicht.
Aber genau diese Antwort gibt doch Ihr Buch, nämlich am Ende ist nichts mehr da. Keine Feinde, nichts, da ist nichts mehr.
Das ist keine Antwort, das ist Literatur. Also man darf das Buch nicht lesen wie die Bibel, wo einem gesagt wird, was man machen soll. Das wäre sozusagen der falsche Anspruch, sondern das Buch zeigt halt oder versucht eben einen bestimmten Zustand aufzuzeigen, einen inneren Zustand, in dem wir uns befinden. Und ich persönlich gehe, aber ich bin nun auch die Autorin, nicht die Leserin, eben trotzdem hoffnungsfroh daraus hervor, weil es mir so ein bisschen geht wie Kron. Steht da, dass wir aufhören sollen?
Nee. Bitte weiter, sorry.
Ach so. Also mir geht es so ein bisschen wie Kron, dass sozusagen ein gesundes Verhältnis zu der Erkenntnis, was nicht mehr ist und nicht mehr gilt, ja auch erst überhaupt die Möglichkeit gibt, in der Zukunft hineinzuschauen. Und ich glaube, wir müssen uns mit dem Zustand, dass wir momentan nicht wissen, was kommen wird und auch nicht wissen, was kommen soll, und Letzteres ist eigentlich schlimmer für uns, damit müssen wir uns bewusst abfinden. Also das dürfen wir nicht in so eine Angstecke sublimieren, sondern das müssen wir uns vor Augen halten. Wir müssen einfach sagen, okay, wir haben momentan diese Vision nicht. Wir haben aber auch im 20. Jahrhundert gelernt, was solche Visionen anrichten können. Also wir sind in dem großen Versuch, ohne solche Visionen zu leben. Und jetzt lasst uns doch auch mal ein bisschen abwarten, was passiert. Also lasst uns nicht gleich ausflippen, weder persönlich noch als Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, momentan unser Auftrag. Dafür wird uns sicher keiner irgendwelche Bronzedenkmäler setzen. Aber es ist als eine Übergangsepoche, und die hat es in der Geschichte schon mehrfach gegeben, trotzdem eine ungemein wichtige Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so eine Art Vertrauen in sich findet, dahinein, dass Menschen einfach gesellschaftsfähige Wesen sind. Das sind wir, egal ob wir uns Individualisten nennen oder Gotteskrieger oder was auch immer. Wir sind Gesellschaftstiere und wir finden eine Form, in der wir zusammenleben können, trotz aller Verwerfungen. Also wir werden nicht apokalyptisch untergehen, da bin ich ganz sicher. Also vielleicht aus Gründen des der Klimakatastrophe, aber nicht, weil wir als Gesellschaften scheitern. Daran, das kann ich mir nicht vorstellen.
Gut, aber wir haben ja, ich bin auch relativ entspannt, aber insgesamt hat man den Eindruck, die Teile der Gesellschaft haben Schnappatmung Und ich merke es zum Beispiel an diesem Ansinnen an die Bundeskanzlerin, man sagt ja jetzt immer nur noch die Bundeskanzlerin, also an Angela Merkel, sie solle ihre Politik ändern. Also die Frage ist ja gar nicht, wohin sie die ändert, was genau eigentlich passieren soll, das interessiert offenbar die Leute gar nicht, sondern sie soll sie ändern, damit es geändert ist. Was ist das?
Also zum einen kriegen jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, das Establishment, die Eliten, also die Politiker, auch die an der Macht sind, die Rechnung für etwas, was die jetzt nun auch schon seit vielen Jahren tun und wo ich immer gesagt habe, dass das nicht gut ist, nämlich mit Angst und Hysterie und Aufputschen Politik zu machen. Das machen die ganze Zeit, das macht die Presse, also sie, und das machen die Politiker, weil Sex als Verkaufsargument nicht mehr so richtig funzt und Angst funzt einfach super. Und wir leben wirklich seit 10, 15 Jahren, auch schon vor dem 11. September, in einer Politik- und Medienlandschaft, in der Angst das Verkaufsargument ist. Und jetzt braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute das auch zu einem Wahlargument irgendwann mal machen und aus dieser Angst heraus auch Forderungen stellen, die dann irrational sind. Nämlich zum Beispiel, läuft schlecht, mach alles anders. Oder tritt zurück oder so. Ja? Also das ist so ein bisschen einfach auch ein Ticket oder eine Rechnung für eine aus meiner Sicht wirklich falsche Ansprache, die Leute auch nie ernst genommen, also nicht ausreichend ernst genommen hat und die jetzt einfach, also jetzt schallt sozusagen aus dem Wald auch mal zurück. Nicht, dass ich das schön finden würde, weil die Idee, dass Angela Merkel jetzt irgendwas total anders machen soll, ist natürlich in der Situation nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Also aus meiner Sicht ist das Beste, was sie machen kann, den noch so widerlichen Kurs, wie er leider auch ist, einfach weiterzugehen. Ja? Weil sie, was soll sie jetzt machen? Sagen, okay, wir bauen Zäune rings um Europa? Also es gibt ja dieses Anders überhaupt nicht.
Ja gut, aber ja. Also zunächst mal muss...
Also die machen jetzt Zeichen wie am Rand vom Fußballfeld, ja. Oh ja, wenn der Spieler ausgewechselt werden soll.
Dann, okay. Dann
betrifft wahrscheinlich mich, also ich soll jetzt gehen.
Dann sage ich Ihnen kurz, dass es jetzt noch die Möglichkeit gibt, Bücher zu signieren mit Juli C., steht hier jedenfalls. 14.30 Uhr gibt es auf der MDR-Bühne, da gibt es die Möglichkeit, genau, die Bücher zu signieren. Und ich würde aber doch ganz gerne nochmal zum Ende eine Frage stellen, die auch die Taz betrifft. Denn in dem Buch ist noch eine 30-jährige freie Journalistin und die sitzt in Kreuzberg in einem Café und kann ihren Kaffee nicht bezahlen. Und jetzt tut die aber so, als würde sie einen Artikel für die Taz am Wochenende schreiben. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was soll das denn jetzt bedeuten, dass so eine Durchhängerin jetzt irgendwie nicht mal für die Taz arbeitet, sondern auch nur noch so tut, als würde sie für die Taz arbeiten?
Also ich bin meinen Figuren gegenüber ja sehr mütterlich eingestellt, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Und das ist auch wieder ein ganz tragischer Fall, der mich ungeheuer rührt. Also ich will darüber gar nicht verächtlich sprechen, sondern das ist eine Figur, die so sehr nach wie vor glaubt an die Macht des geschriebenen Wortes und auch des links geschriebenen und in der Taz veröffentlichten Wortes, dass das tatsächlich ihr letzter, was heißt ihr letzter, das klingt jetzt auch überdramatisch, aber dass das ihr Lebenssinn ist, mit einem Laptop da zu sitzen und so zu tun, als würde sie dazugehören. Also als wäre sie Teil dieser aus ihrer Sicht wahrscheinlich ohnehin nicht mehr sehr relevanten Bewegung, die versucht, mittels so einer altmodischen Sache wie einer gedruckten Zeitung Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Ich muss sagen, bravo, liebe Figur, weiter so, denn es kommt zu dir zurück, bin ich sicher.
Okay, also wir schließen versöhnlich. Es gibt noch eine Figur, die sich nach Teilhabe irgendwie verzehrt und wir sollten sie teilhaben lassen, so habe ich das verstanden.
Viel besser gesagt, als ich es je könnte. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, das war das, ja.
Danke Ihnen.